Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachgefragt. Mein Name ist Sven Roth und ich arbeite im Employer Branding der KfW. Ich freue mich, heute Yannick Scheid zu Gast zu haben, der in unserem größten Geschäftsbereich der Entwicklungszusammenarbeit als technischer Sachverständiger arbeitet. Er wird uns heute Einblick in die FZ geben und über Herausforderungen berichten, die er insbesondere bei Auslandsaufenthalten gemeistert hat. Hallo Yannick, schön, dass du da bist. Stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte kurz vor.
Hallo Sven. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe mich ehrlich gesagt schon sehr gefreut auf diesen Tag heute und auf den Podcast, den wir gemeinsam meistern. Ich bin Frankfurter, in der KfW, in Frankfurt geboren, deutsch-französischer Abstammung, habe in meinem Leben Bauingenieurwesen studiert, das ist schon viele, viele Jahre her, und anschließend in Österreich, in Graz, im Tunnelbau promoviert. Später habe ich dann viele Jahre, fast 20 Jahre, an großen Wasserkraftvorhaben in Afrika und weltweit mitgearbeitet. Ich habe viele Jahre in den Projektregionen auch gelebt und unter anderem auch 3 Jahre in der Wüste am Nil an einem großen Staudammvorhaben im Sudan. Bei der KfW bin ich jetzt seit 2019. Ich bin technischer Sachverständiger für Infrastrukturprojekte in Ostafrika.
In der Vorstellung des Podcasts habe ich von der FZ gesprochen. Kannst du kurz erklären, wofür das steht und was die Aufgaben des Bereichs sind?
Das ist natürlich genau definiert und da möchte ich mich gern an die Definition des BMZ halten. Die finanzielle Zusammenarbeit hat die Aufgabe, die Investitionen der Entwicklungsländer zu fördern. Das BMZ stellt hierfür die günstigen Kredite, Beteiligungskapital oder Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, zur Verfügung. Die KfW ist die verantwortliche Organisation für die finanzielle Zusammenarbeit.
Jetzt hast du gerade von der BMZ gesprochen. Vielleicht klärst du nochmal auf, was das genau ist, welches Ministerium und wie die Zusammenarbeit aussieht.
Also zum BMZ oder zum Bundesministerium für die wirtschaftliche Zusammenarbeit kann ich sagen, sie definieren die Strategien in unseren Ländern. Sie geben vor, welche Projekte in welcher Art und Form, in welchen Sektoren umgesetzt werden und sie stellen auch den finanziellen Rahmen zur Verfügung. Wir in der KfW sind dann die Durchführungsorganisation, die gemeinsam mit den TZ-Partner, den Partner der technischen Zusammenarbeit, der Gesellschaft für die internationale Zusammenarbeit, die Durchführungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland sind.
Das hört sich sehr komplex an. Wie wird das Ganze denn koordiniert, wenn so viele verschiedene Akteure quasi zu einem Thema zusammenkommen?
Gut, wir sind unterschiedlich organisiert, also hier in der KfW sind wir organisiert in Ländern und Sektoren und in den unterschiedlichen Sektoren werden dann die verschiedenen Projekte auch entsprechend durchgeführt. In der Verantwortung der Projektdurchführung sind die Portfolio-Managerinnen, die gemeinsam mit den technischen Sachverständigen die Projekte umsetzen.
Was macht denn ein Portfolio-Manager und was macht ein technischer Sachverständiger?
Die Portfolio-ManagerInnen sind für die Durchführung der Projekte an sich zuständig. Sie sind die Gesichter zu unseren Partnern, den Organisationen in den Ländern, in denen wir arbeiten, für die wir die Projekte aufsetzen. Wir technischen Sachverständigen haben die Aufgabe, sie bei ihren Aufgaben, die Portfolio-ManagerInnen, zu unterstützen. Und zwar mit der fachlichen, mit der technischen Expertise. Und die kann sehr vielseitig sein. Also wir sind im Gesundheitssektor unterwegs, in der Biodiversität arbeiten wir. Wir haben aber auch klassische Infrastruktur- und Energieprojekte in der Umsetzung und das weltweit.
Sind alle TSVs Ingenieure oder Ingenieurinnen?
Nein, überhaupt nicht. Also die KfW ist, so wie sie in ihren Sektoren sehr vielseitig ist, auch bei den Expertisen sehr vielseitig. Also ich habe sehr, sehr interessante medizinische Kolleginnen. Es gibt Umwelt- und SozialexpertInnen bei der KfW und wir können weitergehen. Also Energie, Elektro, Maschinenbau, Ingenieurwesen ist alles sehr stark vertreten. Ich denke, es gibt kaum ein Fachbereich, das nicht in der TSV-Schaft vertreten ist, die auch sehr gut vernetzt ist und sich bei Fragen, die das eigene Fachgebiet überschreiten, austauschen können, um somit auch wieder Partnern gute Qualität in der Beantwortung ihrer Fragen und Probleme geben zu können.
Ja, das hört sich super spannend an.
Sehr divers.
Ich hätte jetzt nicht Mediziner dabei verortet, aber klar, wenn irgendwo ein Krankenhaus gebaut wird, ist sicher nicht schlecht, dass es jemand bewertet, der schon ein Krankenhaus schon mal gebaut oder drin gearbeitet hat.
Und das ist auch eine Faszination an unserem Job, dass wir wirklich mit Leuten, mit Kolleginnen zusammenarbeiten, die in verschiedensten Sektoren unterwegs sind. Und ich hatte tatsächlich als Bauingenieur ein Geburtskrankenhaus verantwortet, ein sehr großes. Und die Fortschrittskontrollen, die wir durchgeführt haben, die sind gemeinsam mit Medizinern durchgeführt worden. Und während ich ihnen dann sagen konnte, ob die Fenster richtig eingebaut sind, ob die Kabel richtig geführt werden, ob tatsächlich ausreichend Deckenhöhe ist, haben sie mir die einzelnen medizinischen Fragestellungen gezeigt und erläutert, die mir dann wieder helfen beim Folgeprojekt. Also wir ergänzen uns da, wir bereichern uns dann bei den Vorhaben und das ist für mich ein sehr großer Wert.
Und in welchen Sektoren, in welchen Ländern bist du aktiv als technischer Sachverständiger?
Ich bin im Bereich Ostafrika tätig und im Bereich Ostafrika als technischer Sachverständiger für 4 Sektoren zuständig. In der Fragilität, das heißt Flucht und Migration, in der Biodiversität, in der Gesundheit und im Wassersektor sind meine Hauptthemengebiete angesiedelt.
Welche Länder zählen denn zu Ostafrika, damit wir mal einen Eindruck dafür bekommen, wo du tätig bist?
Zu Ostafrika zählen zum einen die Länder am Horn von Afrika. Das geht vom Norden Sudan los, Südsudan, dazu gehören Uganda, Kenia, Äthiopien, Tansania, Somalia. Ich hoffe, ich habe keins vergessen, aber es gehört auch noch die Afrikanische Union dabei und IGAD, die in Djibouti angesiedelt sind, für die Koordination von Migrations- und Fluchtprojekten in Ostafrika.
Du hast von 4 Sektoren oder 4 Schwerpunkten gesprochen gerade, wo du tätig bist. Kann man pro Land quasi einzelne zuordnen, die den Schwerpunkt darstellen oder bist du immer mit dem kompletten Portfolio in den einzelnen Ländern?
Es ist sicher so, dass wir in den eher krisengeschüttelten Ländern Sudan und Somalia mit den Flucht- und Migrationsprojekten vertreten sind, während in den anderen Ländern, die eine stabilere Situation haben, dann in erster Linie auch die tiefergehenden Infrastrukturprojekte, Infrastrukturveränderungsprojekte durchführen.
Was sind deine Herausforderungen, wenn man in Ländern, mit Ländern zusammenarbeitet, die vielleicht politisch nicht die stabilsten Strukturen vorweisen?
In den politisch weniger stabilen Ländern, da haben wir sehr viel mit Flucht und Migration zu tun. Da müssen wir, da sind unsere Aufgaben liegen darin, Menschen im Fluchtkontext Grundlagen zu schaffen, sowohl für die ökonomische Entwicklung als auch für die Sicherheit des Zugangs zu Nahrung, zu Grunddiensten des täglichen Lebens.
Kannst du das an konkreten Beispielen festmachen, was wir da genau tun, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen?
Zum Beispiel arbeiten wir im Sudan mit den UN-Organisationen zusammen, die direkt an der Bevölkerung sind. Sie arbeiten in den Flüchtlingsdörfern mit den Menschen, Basiszugang zu Wasser, zu Gesundheit, aber auch kleinere Straßenbauvorhaben können in Frage kommen. Und das sind so die Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Im Bildungssektor bauen wir kleine Schulkomplexe auf, aber das Wesentlichste ist meistens in den Ländern der ariden Region doch der Zugang zu Wasser.
Kannst du das an konkreten Beispielen festmachen?
Ich habe ja am Anfang berichtet, dass der Klimawandel jetzt tatsächlich praktische Auswirkungen auf das Leben der Menschen nicht nur in Europa, sondern ganz besonders auch in Ostafrika hat. Wenn wir im Sudan sind, dann sind wir in Wüstengebieten und ich bin immer wieder überrascht, in diesen Wüstengebieten auf große, sehr große Dorfstrukturen mit mehreren Zehntausenden Einwohnern zusammenzukommen und dort festzustellen, dass es eine einzige Wasserleitung gibt, die diese Menschen versorgt. Diese Wasserleitung ist 16 Jahre alt. Keiner im Dorf weiß, wo sie beginnt, wo sie endet. Es gibt Verantwortliche. Wo sitzen die? Die Dorfbewohner sind nicht unbedingt befasst mit diesen Herausforderungen. Und als Ingenieur ist bei mir dann immer die Frage, was passiert denn eigentlich an dem Tag, an dem die Wasserleitung bricht, versagt, an dem das Wasser nicht mehr an die Wasserstelle kommt, wo das ganze Dorf das Wasser holt. Und wenn ich damit konfrontiert werde, dann denke ich, das ist etwas, was wir in Europa nicht kennen. Es kommt keine Hilfe. Dann wird an dem Tag wird kein Wasser mehr da sein und die Leute werden abziehen müssen. Sie werden neue Möglichkeiten suchen müssen, woanders. Aber das ändert nichts, dass in dem Land das Wasser dann immer noch eine seltene Quelle ist, die man nicht überall antrifft und es reicht nicht, den Wasserhahn zu öffnen. Das sind besondere Situationen in der Arbeit, die wir haben und wo insbesondere auch der Ingenieur in mir sich dann immer fragt, wo ist denn da die Redundanz, wo ist die Rückfallmöglichkeit, wo ist der Plan B?
Schafft dann der technische Sachverständige die Redundanz? Oder was ist bei so einem Beispiel, was du konkret gemacht hast?
Das ist unser Antrieb, die Redundanz zu schaffen, die Lebensverhältnisse zu verbessern. Aber hier sind die, hier sind wir eingegrenzt. Hier können wir nicht alles machen. Wir arbeiten in diesem Kontext mit Organisationen der Vereinten Nationen zusammen. Wir arbeiten nicht mit staatlichen Behörden zusammen. Das ist deren Hoheitsgebiet in diesen Gebieten. Und wir suchen für andere Möglichkeiten. Wir suchen andere Lösungen. Die gibt es aber nicht immer.
Mhm. Sicher hast du in deiner langen beruflichen Historie auch schon kritische, gefährlichere Situationen gehabt. Wie wärst du dafür geschult oder vielleicht willst du das am konkreten Beispiel mal festmachen?
Also ich habe natürlich in Afrika schon einige Situationen erlebt, die kritisch waren, die gefährlich waren. Das Interessante ist immer, man merkt immer erst im Nachhinein, dass es gerade kritisch war. Wenn man mittendrin ist, teilweise ist der Adrenalinausstoß so groß, dass man nichts merkt. Und teilweise erfasst man die Tragweite dessen, was um einen herum gerade passiert, nicht. Also es gab Situationen, in denen Rebellen eine Stadt angegriffen haben, in denen wir gerade gelandet sind. Bei Abflug wusste keiner davon, bei Landung waren wir drin und kamen nicht mehr raus wegen der Ausgangssperre. Da wird man dann nervös. Das waren Erlebnisse, die ich vor der KfW hatte. Und was ich bei der KfW dann erfahren habe, ist die Betreuung der MitarbeiterInnen im Krisenkontext. Wir werden geschult, wir sind von speziellen Organisationen trainiert worden im Umgang mit kritischen Situationen, also mit feindlichem Umfeld. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Waffe in die Hand nehmen, das heißt aber, wie wir auf Situationen, die kritisch sind, reagieren können, und zwar physisch, aber wir werden inzwischen auch psychisch betreut. Das heißt, wir werden in Seminare mit Psychologen geschult, wie wir mit Traumasituationen umgehen können. Mir hat das sehr geholfen, um zum einen Erlebnisse in der Vergangenheit besser einordnen zu können, aber ich denke auch für zukünftige Ereignisse besser vorbereitet zu sein, um besser zu verstehen, was mit meinen Partnern im Projekt und mit mir selbst gerade passiert, wenn etwas nicht passiert, wie es passieren sollte.
Wie hat sich deine Weltanschauung verändert durch die Tätigkeiten, die du im internationalen Kontext wahrnimmst?
Das ist eine schwierige Frage. Auf die Frage, das ist eine Frage, bei der man sehr weit ausholen müsste. Also ich glaube, die Motivation, die wir alle hier haben, in der FZ zu arbeiten, ist, dass wir alle kleine Weltverbesserer sind. Wir denken, wir könnten die Welt zu einem besseren Platz machen. Und wir merken auch, dass wir mit jedem kleinen Schritt, den wir nach vorne machen, immer wieder zwei zurück machen. Die Entwicklung in den letzten Jahren, die ich vielleicht auch mitgemacht habe, ist, dass wir weg sind von Helfersyndrom, dass wir hier im Norden für den Süden alles besser machen wollen, zu einer Entwicklung, wo man sich stärker respektiert, wo man sich stärker als gleichwertige Partner wahrnimmt. Ich bin noch nicht sicher, dass das überall durchdrungen ist und durchdrungen wird, aber die Motivation, die wir in der FZ haben, die zeigt deutlich, dass wir diesen Weg gehen, auf Augenhöhe miteinander zusammenzuarbeiten.
Ja, ich glaube, da schätzt man mehr, wenn man den Wasserhahn zu Hause aufmachen kann und immer verlässlich Wasser rauskommt, wenn man es auch von anderem Ende der Welt anders kennt.
Ich denke auch, die Frage, die sich dann immer wieder stellt oder die man mit nach Hause nimmt, ist, wie sicher ist das denn alles bei uns? Und wie kann sich das bei uns von heute auf morgen vielleicht auch verändern? Ich denke nicht, dass das jetzt ein akutes Thema ist, aber der Klimawandel zum Beispiel, Gewalt, das betrifft uns alle. Das haben wir schmerzlich 2022 erfahren, Klimawandel schon länger. Aber der Blick in andere Länder zeigt, dass auch bei uns nicht alles so stabil ist, wie wir es manchmal gerne sehen.
Du arbeitest ja viel auch hier von Frankfurt aus an diesen Themen, bist aber natürlich auch regelmäßig vor Ort. Was ist dein Auftrag? Was musst du dort konkret während deiner Dienstreise machen?
Meine Aufgaben sind etwas konkreter, also nicht nur die Kommunikation, nicht nur der Austausch, nicht nur das Finanzieren, sondern insbesondere auch die Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel, die das BMZ zur Verfügung stellt. Wir nennen das die Mittelverwendungsprüfung, die wird einmal im Jahr im Rahmen einer Fortschrittskontrolle durchgeführt und meine Aufgabe ist es dann zu überprüfen, ob die beabsichtigte Infrastruktur tatsächlich umgesetzt wird, ob die Qualitätsstandards unseren Anforderungen entsprechen und ob die Gelder so verwendet werden, wie in unseren Verträgen mit unseren Partnern auch beabsichtigt.
Das ist eine sehr wichtige Rolle, sowohl für das BMZ als auch für die Partnerländer. Jetzt hatten wir die letzten 2,5, 3 Jahre Corona. Das heißt, du konntest ja diese Besuche nicht vornehmen, konntest nicht dir vor Ort ein Bild drüber machen, ob der Fortschritt gemäß des Plans umgesetzt wurde. Wie habt ihr denn das gemacht?
das war eine durchaus schwierige Zeit, denn von heute auf morgen waren wir ja zurückgeworfen auf unser Büro in Frankfurt. Das war nicht mehr möglich, den persönlichen, physischen Kontakt mit unseren Partnern und den Projekten aufrechtzuerhalten. Wir haben also sehr früh, bereits im März 2020, als die Pandemie angefangen hat, nach Lösungen gesucht, wie wir dennoch unsere Aufgabe weiter nachkommen können und auch Infrastruktur in den Partnerländern umzusetzen. Wir haben also sehr früh virtuelle Baustelleninspektionen durchgeführt, bei denen wir mit den Partnern vor Ort Verbindungen, audiovisuelle Verbindungen aufgebaut haben und nach bestimmten Plänen die Bauwerke besucht haben, die wir sonst physisch inspiziert hätten. Das war am Anfang sehr schwierig. Das war vor allem auch von Anfang an ein Hilfsmittel, das es uns nicht ermöglicht hat, wirklich hinter die Ecken zu schauen, Fenster zu öffnen, wirklich tatsächlich die Qualität der Materialien zu überprüfen. Innerhalb von 2 Jahren haben wir viel Erfahrung aufgebaut und wir haben diese Erfahrung dann auch vor Ort nochmal überprüfen können, als wir wieder reisen konnten, und müssen feststellen, dass diese virtuellen Möglichkeiten, die wir entwickelt haben, durchaus ein Werkzeug sind, um unsere Arbeit zu ergänzen, aber es ist dennoch immer wichtig geblieben, den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, sowohl zu den Menschen als auch zu den Maßnahmen, die wir umsetzen. Denn nur die Begehung vor Ort gibt einem wirklich den physischen Eindruck, dass alles mit rechten Dingen abläuft.
Und nochmal auf das Remote zurückzukommen, wie muss ich mir das vorstellen? Wurde es mit Bildern gemacht? Wurde jemand quasi, ist mit dem Handy rumgelaufen, hat gefilmt und ihr habt gesagt, geh mal nach links, geh mal nach rechts? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ja, genau so hat es angefangen. Also es gab keine Regularien, nach denen wir vorgehen konnten, denn keiner hatte die Erfahrung vorher gemacht. Natürlich, es gab schon in der Entwicklung sehr viele Möglichkeiten, etwas remote zu machen und so. Kollegen in Afghanistan, die hatten bereits Erfahrungen, Remote-Sachen durchzuführen. Bei uns war diese Erfahrung nicht da und keiner hat es wirklich nachhaltig umgesetzt in Konzepte. Wir haben uns das erlernt, wir haben uns das gegenseitig beigebracht. Das hat tatsächlich angefangen mit dem Handy. Mit der Handykamera sind die Partner auf den Baustellen navigiert worden und da beginnt dann das Strukturelle. Das Navigieren war nämlich koordiniert. Wir haben also in der Abstimmung zuvor, haben wir uns die Pläne angeschaut, gemeinsam über viele Kilometer hinweg und haben die Routen festgelegt, über die wir dann die Bauwerke begutachten werden. Und das hat es uns ermöglicht, anhand der Karten dann auch tatsächlich immer zu wissen, wo wir gerade stehen, was wir gerade begutachten. Und abgefragt haben wir am Ende dieser Inspektion noch immer Dokumentation unserer Partner, die noch einmal das festgehalten hatten, was wir in der virtuellen Begehung sehen konnten.
Jetzt ist ja Gott sei Dank die Pandemie abgeebbt. Ihr konntet wieder reisen jetzt auch in den vergangenen 8 Monaten, 9 Monaten. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Seid ihr wieder vor Ort gekommen und es ging weiter, wo ihr beim letzten Mal aufgehört habt? Oder vielleicht haben sich auch Ansprechpartner geändert. Wie muss ich mir das vorstellen, dass das wieder in diese Realwelt quasi transferiert wird?
Also mein Eindruck war, dass wir bei den Ansprechpartnern Kontinuität hatten. Da hat sich in der Pandemie wirklich wenig verändert, über 2 Jahre hinweg. Auch innerhalb der KfW ist viel Kontinuität geblieben. Es sind tatsächlich, wir haben Beobachtungen vor Ort gemacht. Also ich finde es sehr tragisch, dass nichts passiert ist. Es ist tatsächlich, es war ja nicht nur, dass wir zu Hause geblieben sind. Lieferketten sind zusammengebrochen, Unternehmen konnten nicht mobilisiert werden, Verträge für Maßnahmen haben nicht begonnen. Also es war ein Einfrieren, größtenteils ein Einfrieren der Maßnahmen, das über 2 Jahre stattgefunden hat, an die wir dann auch wieder anknüpfen konnten, eben durch die Kontinuität bei den Partnern, eben auch durch die Unterstützung durch Sofortprogramme des BMZ, die schnell, rasch Hilfe unter die Menschen bringen konnte. Das hat uns sehr geholfen, wieder anzuknüpfen. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir 2019 eigentlich ausgesetzt haben, aber mit viel Elan und Zuversicht in die Zukunft und natürlich ganz vielen neuen Herausforderungen seit 2022.
Diese wären?
Also die Teuerung nach der Pandemie, bedingt unter anderem auch durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, ist ein Faktor, der es nicht leichter gemacht hat. Auch dass das Unglück der Pandemie nicht überall sichtbar ist und nicht sichtbar gemacht werden kann, muss man bedenken. So sind zum Beispiel Schüler im Sudan über Jahre nicht zur Schule gegangen. Damit sind Kinder aus dem Bildungssystem herausgefallen. Die wieder einzufangen, ist nahezu unmöglich, sie überhaupt auf den Schirm zu bekommen, zu sehen, wo der Schaden ist und da anzuknüpfen, ist ebenso schwierig. Und etwas anderes wird immer deutlicher, das ist der Klimawandel oder die Effekte des Klimawandels. Es war bereits 2019 und vor der Pandemie bekannt, dass der Klimawandel vorhanden ist, dass der real ist. Wir müssen aber jetzt davon ausgehen, dass es besonders in Ostafrika jetzt Zonen und Gebiete nach mehrjähriger Dürre gibt, die nicht mehr bewohnbar sind. Und in diesen Gebieten leben noch Menschen. Was machen wir? Wie bringen wir Unterstützung diesen Menschen zu? Und das sind die großen Fragen, die, glaube ich, jetzt nach der Pandemie neben den multiplen Krisen auf uns zukommen werden oder eben ein Teil dieser multiplen Krisen sind.
Um mal auf einen anderen Schwerpunkt von dir zu kommen, der Biodiversität. Der Begriff ist allgegenwärtig, aber was bedeutet das für die KfW und für dich insbesondere in deinen Projekten?
Also Biodiversität ist ein Thema, das mich auch schon sehr lange befasst hat in der KfW, weil ich im Sektor tätig bin, also die Arbeit in den Nationalparks und am Rand der Nationalparks in Ostafrika, die aber jetzt durch die neue Strategie des BMZ auch nochmal oben auf der Agenda priorisiert wird, im Zusammenhang mit dem Klimawandel, das Verständnis, dass wenn wir in der Biodiversität nicht vorankommen, wir tatsächlich sehr, sehr, sehr viel verlieren werden, hat es also jetzt nochmal Priorisierung erfahren. Meine Aufgaben in der Biodiversität sind in erster Linie in den Nationalparks Unterstützung bei Infrastrukturaufbau für diejenigen, die die Parks schützen. Aber das ist nur ein Teil der FZ-Arbeit, der finanziellen Zusammenarbeit. Der andere Teil findet in den Außenbezirken sein, dort, wo die Menschen leben, die von den Parks nicht profitieren können. Wie können wir dort nachhaltige Infrastruktur aufbauen, den Menschen Möglichkeiten geben, die sie vielleicht wegen des Parks nicht bekommen, aber um mit diesem Park zusammenleben zu können, nochmal zurück. Menschen, die am Rand des Parks leben und die davon beeinträchtigt sind, wie wir diese zurückbekommen und wie wir ihnen Möglichkeiten schaffen, sich zu entwickeln und von unseren Maßnahmen im Biodiversitätsbereich zu profitieren.
Muss ich mir jetzt auch so vorstellen, dass dann so Monokulturen oder Raubbau an der Natur quasi auch Themen sind, die bei diesen Randbezirken dann aufgefangen werden müssen? Weil bei den Leuten geht es ja um die bloße Existenz. Oft.
Es sind verschiedene Aspekte, die hier untersucht werden müssen. Also Monokultur, Raubbau ist insgesamt ein Thema. Jetzt nicht nur im Bereich der Nationalparks. Also klar, wir haben das Problem mit Überweidung, dass das immer wieder auftritt, auch im Bereich von Nationalparks. Denn dort gibt es den umkämpften Raum, das, was den Tieren, den Wildtieren zur Verfügung steht, steht den Weidetieren nicht zur Verfügung. Und umgekehrt, also in diesem Konflikt leben und agieren wir. Aber was du ansprichst, ist eigentlich mehr Agrikultur, landwirtschaftliche Vorhaben. Wie können wir Boden erhalten? Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen nachhaltig weiter Landwirtschaft betreiben würden? Und das sind Projekte, die nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Biodiversität stehen, aber die sind ganz wesentliche Bedeutung im ostafrikanischen Raum haben. Denn dort haben wir, bedingt durch die Dürre und heftige Regenereignisse, sehr großflächigen Abtrag von wertvollen Böden, zurückbleiben aride, nicht nutzbare Landschaften. Und viele unserer Projekte bewegen sich eben in diesem Bereich, diesen Bodenabtrag zu minimieren, zu verhindern und damit den Wert des Landes trotz Dürre und Klimawandel erhalten zu können, um damit den Menschen Lebensbedingungen zu schaffen, auf denen sie wirtschaften können.
Jo, das hört sich nach einer ganz wichtigen Aufgabe an, die es auch sicher ist. Jetzt hast du von vielen Maßnahmen gesprochen. Was ist denn so ein Referenzprojekt, ein Herzensprojekt in der Biodiversität, worauf wir nochmal ein bisschen näher zu sprechen kommen können?
Ich möchte jetzt kein Projekt herausgreifen. Für mich ist eine besondere Faszination auch die Arbeit der KfW schlechthin. Diese Arbeit von Portfolio-Managerinnen gemeinsam mit Sachverständigen, die sich ergänzen und die für ihre Projekte brennen und für die Umsetzung von Qualität. Und das ist etwas, das erlebt man selten im Berufsleben und ich hoffe, wir können uns das noch auf viele, viele Jahre bewahren, weil das am Ende auch für die gute Qualität der Ergebnisse verantwortlich ist.
Gibt es spezielle Schulungen, wo ihr auf die kulturellen Herausforderungen vorbereitet werdet, bevor ihr quasi in Schwellenentwicklungsländer reist?
Naja, als technischer Sachverständiger eher nicht. Ich bin mit großer Berufserfahrung zur KfW dazu gekommen. diese Berufserfahrung ist eine technische gewesen. Und diese technische Expertise bringe ich jetzt im KfW-Konzept der finanziellen Zusammenarbeit unter. Damit spreche ich aber wirklich nur für die Sachverständigen, denn unsere Portfolio-ManagerInnen sind durchaus geschult. Sie kommen meistens aus einem Sektor, in dem Sozialwissenschaften eine besondere Bedeutung haben, und sie haben auch die intrinsische Motivation, im Kontext, in dem sie arbeiten, sich zu entfalten. Sie bringen das schon von zu Hause aus mit, und ich muss auch durchaus sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut das vor Ort funktioniert. Die interkulturelle Kommunikation.
Vielen Dank für den Einblick in dein Tätigkeitsgebiet und die vielfältigen Beispiele. Der Purpose in deiner Arbeit ist offensichtlich und für die Zuhörenden auch sicher attraktiv. Was muss man fachlich und persönlich mitbringen, wenn man in der FZ einsteigen möchte?
Ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang die Offenheit. Die Offenheit für die anderen Kulturen, damit auch die Toleranz und damit auch eine Kommunikationsfähigkeit. Dazu zähle ich, dass man überall, wo man hinkommt, auf Augenhöhe auftritt. Das ist ein Wert, den ich hier täglich feststelle, der sehr, sehr stark priorisiert wird auch. Und ohne den man in der FZ, glaube ich, heutzutage nicht glücklich sein wird. Man muss auch auf komplexe Situationen reagieren können. Es ist nicht alles so, wie es bei uns in Europa ist, in den Ländern, in denen wir arbeiten. Wir werden häufig mit Lebensrealitäten konfrontiert, die wir uns kaum vorstellen können. Aber ich möchte nicht vergessen, dass das fachliche Können auch eine besondere Bedeutung hat. Also bei den Portfolio-Managerinnen ist es, das Projekt durchführen zu können, und bei uns technischen Sachverständigen ist es natürlich die Erfahrung, die sehr wichtig ist. Die Erfahrung, das, was wir jetzt beaufsichtigen, umsetzen und kontrollieren, vielfach im eigenen beruflichen Leben durchgeführt zu haben, um auf Situationen reagieren zu können, um erfassen zu können, wo etwas nicht läuft, wie es laufen sollte, und damit das beste Ergebnis unserer Arbeit gewährleisten zu können.
Wie bist du denn damals auf die KfW als potenzieller Arbeitgeber aufmerksam geworden?
Die KfW war schon immer bekannt als eine Finanzierungsorganisation, die sich sehr für die Qualität ihrer Projekte einsetzt. Und ich hatte viele Berührungspunkte in meinem Leben als in einem Consultant-Unternehmen bereits mit der KfW. Und dann tatsächlich war irgendwann mal die Stellenausschreibung zum technischen Sachverständigen bei mir auf dem Tisch und die Motivation da, eine Veränderung in meinem Leben zu machen. Ich habe sie genutzt, die Bewerbungsphase mit vielen KollegInnen, die ich bereits in der KfW kannte, durchgeführt, die mich dann auch beraten haben, ob das tatsächlich das Richtige für mich sein könnte. Ich glaube, ich bin sehr schnell zum Schluss gekommen, ja, das möchte ich machen. Es ist eine Veränderung, weil zuvor habe ich Aufträge gehabt als Projektmanager oder auch mit anderen Aufgaben, die aber aus der Wirtschaft auf uns zukam. Es sind Fragen gewesen, die ich beantworten musste, und zwar so, wie die Frage gestellt wurde. Jetzt in meiner Rolle als technischer Sachverständiger kann ich die Fragen stellen. Ich kann Projekte weiter oben gestalten und bin weniger nur noch in der Ausführung gebunden, das umzusetzen, was tatsächlich in den Verträgen ausgeschrieben war. Und diese gestalterische Möglichkeit mit dem Fachwissen im Hintergrund ist eine Bereicherung für mein Berufsleben.
Yannick, es hat mich super gefreut, dass du heute mein Gast warst. Ich habe wieder viel gelernt. Ich glaube, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Von daher nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank.
Sven, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass wir bald mal wieder Gelegenheit bekommen, zusammenzusetzen und ein ähnliches Format zu gestalten.